Ich habe einen gesehen, einen Antennenmast im wunderbaren Schleusegrund von einer Antennengemeinschaft, schon etwas runtergekommen, aber es hat an die Zeiten erinnert, als das Westfernsehen noch empfangen wurde, mit großen Masten im Tal, nicht der Ahnungslosen, aber zumindest der, die keinen Empfang haben. Und der Antennenmast sah nicht mehr so gut aus, die Bäume, die Fichten aber auch nicht. Und da ist mir ganz anders geworden, als ich durch den Thüringer Wald gelaufen bin. Wann ist das letzte Mal Sergei Lochthofen durch den Thüringer Wald gelaufen? Das frage ich Ihnen. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche erstmal unseren Zuhörern eine schöne Woche. Ich bin erst die Woche unterwegs gewesen, aber Richtung Rudolstadt. Und natürlich verstehe ich schon, worauf Sie anspielen, dass der Blick für jemanden, der im Thüringer Wald mehr oder weniger aufgewachsen ist, im Augenblick sehr schmerzt. Gerade die Fichte, also diese Ausfälle, das sieht man jetzt auch in der Zeit, wo alles grünt und dann stehen diese Skelette dazwischen. Also das ist schon traurig. Ich habe mich getröstet, wir sind an mehreren Waldgebieten vorbeigefahren, wo die Kiefer etwas stärker war, da sah das nicht so aus, aber ich bin natürlich geprägt durch diese Mittelgebirge, Thüringer Wald, also egal wo ich bin, irgendwo weiter nördlich oder weiter südlich, wenn da nicht Fichten in Masse stehen, da ist für mich kein Wald. Also da ist man vorgeprägt und das schmerzt in jeder Hinsicht und da kann man draußen erzählen, was man will. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, da passiert ja gar nichts, das kann jederzeit mal so sein. Nein, wir haben schon ein Problem mit dem, was da mit dem Klima läuft und ja, ich bin ja nach wie vor und plädiere dafür, dass Thüringen seine Chancen nutzt. Wir haben einen gewissen Wasserreichtum im Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn in Sachsen oder auch zu denen in den westlichen Regionen. Also wir sollten alle Täler fluten, natürlich nicht die Dörfer, aber was geht, alles stauen, alte Teiche, alles was geht, wieder in Gang bringen. Darüber haben wir uns schon vor 10 Jahren unterhalten, wir beide. Und irgendwann anfangen hier das Klima natürlich auch aus dieser Sicht ein bisschen zu verändern und natürlich dann auch Wasserressourcen haben. Wenn dann das Wasser in Deutschland knapp ist, können wir fast wie Öl das dann verkaufen und werden reich dabei.
Der Kohleausstieg, verdient er den Namen?
Aber selbstverständlich. Ich glaube, es wird in Deutschland nach guter alter Tradition immer fast alles zerredet. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh, auf keinen Fall, was das kostet und ich muss das bei der Umlage mitfinanzieren und so weiter. Also schmerzverzerrte Gesichter. Nein, und dann gibt es die andere Seite, die sagen, oh, viel zu wenig. Und diese Kanzlerin, die ist ja mal als Umweltkanzlerin angetreten und da ist nichts übrig geblieben davon. Also wir müssen ja mal feststellen, dass es kein anderes großes Industrieland gibt, außer Deutschland, die Atom und Kohle abschaffen. Das heißt, die anderen sind da wirklich weit hinterher und so wie das aussieht, schafft das auch Deutschland und wird dabei noch reicher. Ich meine, das muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, es ist eine Chance für uns tatsächlich etwas zu tun. Wir sind nicht allein in der Lage, das Klima zu retten und die Entwicklung zu beeinflussen. Aber wenn so ein großer Industrieland wie wir das macht, mit Technologien sucht und die Leute das auch anstrengend mitmachen, auch die Opfer, die dabei notwendig sind, ich glaube, wir sind schon auf einem richtigen Weg. Es reicht noch nicht, aber wir sind, glaube ich, an der Stelle auch deutlich besser als viele andere. Schauen Sie nach Frankreich, schauen Sie gar nicht nach China oder nach Amerika. Da sind die Dinge, die Klimaleugner ja in Scharen an der Macht. Also insofern sage ich mal, glaube ich schon, dass Deutschland da etwas vorsetzt als große Industrienation. Und wir sollten, sagen wir, das nach Kräften unterstützen. Insofern, ich bin da eher zuversichtlich.
Russland, der unendliche Putin, hat das nun geschafft?
Ach, er hat natürlich gesehen, wie der Chinese das so nebenbei mal vom Parteitag oder Kongress da rumgedreht hat. Die hatten ja auch eine Beschränkung für die Dauer der Machtergreifung durch einzelne Personen. Der hat das einfach abgeschafft. Tut sich schwerer. Er trickst ja die ganze Zeit schon rum. Wenn es so kommt, wie man es sich vorstellt, wir haben uns ja wiederholt darüber unterhalten, dass autoritäre Herrscher Schwierigkeiten haben abzutreten, weil sie immer Angst haben müssen, hinterher werden sie gebissen und ihre Verwandtschaft wird gebissen und in Russland ist es ja auch gute Tradition, dass die Leute dann im Lager landen oder irgendwo. Das ist eine Situation für uns alle, die unangenehm ist, weil auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Jahren mit Russland endlich wieder zu einem vernünftigen Verhältnis kommen, nicht sehr groß ist, weil der Mann natürlich mit dem Alter nicht gerade flexibler wird. Und am Ende wird es ja wohl schon fast so sein, wenn er das durchzieht, wie er sich's vorstellt, also das heißt bis zu seinem 82. oder 84. Lebensjahr die Macht in der Hand behält und vielleicht darüber hinaus, dann hat er länger regiert als jeder Stalin. Also das zeigt einfach die Erstarrung auch an dieser Stelle in Russland. Und die Wähler, dass die das dann trotzdem mitgemacht haben, dass sie eine Verfassung geändert haben, ohne dass das notwendig ist. Das heißt also, die Entscheidungen sind ja schon vorher per Gesetz getroffen worden. Es ging ja nur noch um eine Akklamation, das heißt nur um eine Bestätigung durch Applaus oder wie auch immer durch Hingehen in Corona-Zeiten und da was unterstreichen. Das zeigt ja einfach auch die Verachtung gegenüber den Menschen. Aber die Menschen sagen dann trotzdem mehrheitlich ja. Also wir können ja rumkritisieren, so viel wir wollen. Der wird trotzdem gestützt von der Mehrheit, weil einfach die Russen auf dem flachen Lande, vor allem nicht in den Städten, sondern auf dem Lande, das ist so wie bei uns ja auch, da gibt es ja auch ein anderes Wählverhalten, wo man ja auch rechtsradikal mal schnell mal wählt. In Amerika ist es der Trump, der auf dem Lande gewählt wird. Und die Menschen auf dem Lande sagen, es ist zwar nicht gut, es ist zwar, sagen wir, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber es ist halbwegs stabil. Und sie haben große Angst davor, dass wenn die Machtkämpfe immer im Kreml anfangen, dass dann erst recht das Land im Chaos versinkt. Das ist der Grund, warum Putin nach wie vor diese Popularität genießt, auch wenn seine Umfragewerte deutlich zurückgegangen sind.
Ein Präsident, ein amerikanischer Präsident, kann nur zwei Amtsperioden machen. Das ist eine gute Regelung. Ansonsten ist
dieses Amerikanische. Mal schauen, wie das der Donald Trump macht. Da bin ich noch nicht mehr so sicher.
Ansonsten ist dieses amerikanische Wahlsystem sehr, sehr schwierig, wie ich finde, und mittelalterlich. Nein. Und ja, wie packt das nochmal oder wird ihm Corona den Gar ausmachen?
Naja, es gibt ja jetzt viele Leute, die sagen, also der hat ja so viel Chaos gestiftet, es ist ja jemand, es ist nicht nur einfach ein Spekulant oder manche sagen Dummkopf oder Idiot, sondern das ist ja schon ein Kleinkrimineller, der da dran ist, wenn man sieht, wie mit Corona umgegangen wird, diese Wahlkampfveranstaltung, bei denen sich die Menschen anstecken können. Das Verhältnis verächtlich eigentlich zu den Leuten da draußen. Das ist alles sichtbar, das war aber auch sichtbar bei der letzten Wahl. Die Umfragewerte sind für ihn schlecht. Der blasse Biden, der auch noch sich verspricht und keine großen Auftritte macht und so weiter und so weiter. Die Berater sagen, halt einfach die Klappe die ganze Zeit, der Donald Trump macht sich selber kaputt. Aber ich glaube nicht an solche Sachen. Die Umfragewerte vor 4 Jahren waren viel schlechter für Donald Trump als jetzt. Und er ist aus diesem Tief mit blanken Lügen und aggressivem Verhalten rausgekommen, weil das auch ein Teil der Leute honoriert. Sodass ich erst daran glaube, dass Donald Trump abgewählt worden ist, wenn es passiert. Und wenn Sie unsere Sendung mal im Archiv nachschauen, haben wir ja immer wieder uns auch irgendwo darauf geeinigt, das sieht eher nach einer zweiten Wahlrunde an der Wiederwahl aus als umgekehrt. Trotz dieser ganzen schrecklichen Sache mit Corona.
Ich musste letztens lachen bei einem Flachwitz oder bei einem Spruch, der, naja, wer hat uns beraten, Sozialdemokraten? Und da musste ich wirklich grinsen. Es ist, wer Gabriel hat, der braucht noch keine Parteifeinde? Oder wie was ist mit dem Gabriel los?
Das ist nicht nur Gabriel. Ich meine, der Altkämpen Schröder ist ja bei Putin, ich meine, trotz all dieser ganzen Dinge ja unter Vertrag. Und ich sage jetzt mal rein menschlich, ist das relativ einfach zu analysieren. Die Leute sind aus einfachen Verhältnissen, zum Teil alleinerziehende Mutter. Das hat jetzt, entschuldige jetzt das Verhalten der Leute nicht, aber es ist prägt natürlich. Und jetzt gehörte man irgendwo zu denen dazu, wo es rund ging. Man ist hin und her gereist worden, man ist in der Welt rumgereist und jetzt ist das vorbei, nachdem man die Ämter nicht mehr hat. Und da will man trotzdem mithalten. Man hat ja auch wirklich die Erfahrung gesammelt. Man ist in Runden mit Industriellen, zum Teil großen Pfeifen, die da an der Spitze auch von Konzernen sind oder in den Vorständen sind, die einen Haufen Geld verdienen, die Privatjets fliegen und so weiter. Man hat eigentlich viel mehr zu sagen als deutscher Außenminister, also hat auch natürlich wirklich tatsächlich auch was mitreißen müssen. Denken Sie mal an die Finanzkrise, wie das die Welt erschüttert hat und wie Deutschland da rausgekommen ist. Das war damals auch mit die Steinbrück, die Sozialdemokraten, mit der Kanzlerin, mit der CDU zusammen, haben das schon ordentlich gerissen, die ganze Geschichte. Und das ist immer nur Unsinn, wenn man dann sagt, ja, das ist das und das. Nein, Deutschland ist da besser rausgekommen als alle anderen. Das heißt, man hat auch Milliardenwerte verteidigt oder neu geschaffen und kriegt davon aus der Sicht der Leute nicht viel ab, während andere, die, wie gesagt, in irgendeinen DAX-Konzern, der dann auch noch kriminell wird, toll verdienen und Willen haben und so weiter. Das macht Leuten aus einfachen Verhältnissen manchmal die Sache sehr schwer und da fängt man an, Dinge zu veranstalten, man berät dann plötzlich windige Industrielle, damit man ein paar 10.000 Euro abkriegt. Die Leute regen sich auf, jeder, der sich da aufregt, hätte gerne diesen Vertrag selber gehabt. Denn zu beraten gab es da nichts, denn schlimmer als dieser Fleischfabrikant hätte man ja diese Zeiten nicht managen können. Und ich weiß auch gar nicht, was der Gabriel da gemacht hat. Das ist aber, wie gesagt, das war ja zu sehen, in Amerika war die Krise ja viel früher in diesem Bereich. Also wir haben hier wirklich aus meiner Sicht alles verpennt und Herr Gabriel mit dabei. Das Schlimme ist nur, das fällt ja auf die SPD zurück. Das heißt also, es gibt einen Haufen Leute, die sagen, naja, solche Leute da an der Spitze, die wissen ja gar nicht mehr, woher die Sozialdemokratie kommt. Und das ist natürlich so. Die ganze Reihe von diesen Spitzenleuten haben nicht das Format, eine sozialdemokratische Partei zu führen. Das ist ihr großes Dilemma. Sie hat keinen vorne dran, der das anders macht. Die neue Spitze, die sie gewählt haben, ja, die bleibt blass. Das können ja auch gar nicht anders sein als blass. Sie haben keine Verantwortung, sie sind nicht im Kabinett, sie sind nicht ständig im Gespräch. Sie können ein bisschen rumquaken und manchmal reden sie auch noch dummes Zeug dazu. Also das ist für eine solche wichtige Partei, die ja über 150 Jahre lang die Politik in diesem Land mitträgt und immer wieder auch klar, sage ich mal, sich positioniert hat. Da denken sie alleine Willy Brandt und die Ostverträge und die ganze Öffnung in den Osten, wie wichtig das war auch für uns, dass wir heute so uns unterhalten können offen über diese Dinge. Das heißt, die SPD leidet sehr stark an dem schwachen Personal, das sie im Großen und Ganzen hat. Das ist das Dilemma an dieser Stelle. Ich glaube, sie hätte doch mehr Potenzial und mehr auch Potenzial verdient an dieser Stelle. Schauen Sie mal die Dame jetzt, die Werbeauftragte. Normalerweise ist es ja mehr eine Kummerecke, wo Soldaten, die schlecht behandelt worden sind, hingehen. Die versucht jetzt so eine Art Parallel-Verteidigungsministerin aufzubauen und schwadroniert etwas darüber, dass man wieder die Wehrpflicht einführen sollte. Es ist für eine SPD-Spitzenpolitikerin unsinnig, weil die Tradition der Partei eine andere ist. Insofern, sage ich mal, finde ich das auch verheerend, was die da machen. Aber es zeigt einfach, wie schwach das Personal an allen Ecken ist an dieser Stelle. Und was die Wehrpflicht anbelangt, habe ich eine ganz klare Sache. Die Armee sollte die Bundeswehr erst einen neuen Panzer wieder kriegen, wenn alle Schulen in diesem Land saniert sind. Denn da haben wir wirklich Schwierigkeiten. Wenn Sie jetzt reden von Corona und Hygienekonzept in den Schulen, da gehen Sie mal dahin, da wissen Sie, wie schwer das Ganze ist. Das heißt also, bevor wir uns da an irgendwelche Aufrüstungsgeschichten beteiligen, sollten wir erstmal das in Ordnung bringen, was wirklich in Ordnung sein muss in diesem Land. Insofern verheerend, was die Dame da angerichtet hat.
Reicht die Grundrente zum Leben? Die Frage,
nein,
wo man lebt, ne?
Sie reicht nicht zum Leben. Sie ist auch nur ein Einstieg in das Thema. Es ist erst einmal gut, dass das durch Corona jetzt ein bisschen leiser über den Tisch gegangen ist und die CDU dann, zumindest ein Teil von ihr, es gibt ja auch in der CDU jede Menge sehr vernünftige Leute, die auch sehr sozial denken. Ich meine, die Bundesrepublik ist ein Staat, wo ich sagen würde, sind viele, viele Dinge, die man sich so früher vorgestellt haben, verwirklicht worden. Aber es gibt natürlich auch den brutalen Kapitalismus und der hat auch seine Lobbyisten und die hat er vor allem auch in der CDU und da versucht man solche sozialen Verbesserungen für Leute, die hart gearbeitet haben, aber nicht viel zum Leben haben, dann wenigstens einzurichten. Es wird im Osten einige davon profitieren, also die Leute, die 700 Euro Rente erwarten durften, kriegen dann unter Umständen 1000. Das ist aber, wie wir alle wissen, zum Leben in einem Monat nicht allzu viel. Das ist sehr schmal berechnet, abgesehen davon, dass man ja auch seinen Enkel noch eine Freude machen möchte als Großeltern. Das ist alles viel zu wenig und mir macht natürlich als nächste Sorge, wir haben das erstmal geschafft, dass wir natürlich in den neuen Ländern vor allem viele gebrochene Biografien haben infolge der deutschen Einheit. Sie sind zu sozusagen den Opfern geworden der ganzen Geschichte. Sie haben ABM machen müssen, sie haben zum Teil Arbeitslosigkeit gehabt, wieder ABM und so weiter, dass das in der Rente dann nachher ausgeglichen werden muss. Das ist eine Folge eines Umbruchs, den die Leute nicht verschuldet haben. Und es muss als nächstes im Prinzip gedacht werden an die Generation, die dann jetzt in die Rente geht, dass sie etwas Vernünftiges kriegen. Und ich glaube, insgesamt war die Vereinigung für Deutschland ein gutes Geschäft. Das Land ist hat sich gut entwickelt, es ist reicher geworden. Die Reichen sind sehr viel reicher geworden. Insofern, sage ich mal, sollte dieses Land überlegen, wie es Menschen hilft, die unverschuldet in schwere Situationen sind. Und Altersarmut ist etwas, was für den Osten ein elementares Thema ist und insofern sage ich jetzt mal, finde ich auch da die Auseinandersetzung zwischen Parteien bemerkenswert. An dieser Stelle sollte man wirklich schnellstens handeln.
Herr Lochthofen, wir gedenken noch kurz dem wunderbaren Ennio Morricone, der gestorben ist, der der Welt wunderbare Filmmusik hinterlassen hat. Wir können derzeit nicht ins Kino gehen, vielleicht bald wieder.
Herr Lochthofen, das sieht doch eigentlich ganz gut aus schon wieder mit Kino. Ja? Also irgendwo kann man schon wieder ins Kino gehen. Ja?
Das hoffe ich sehr stark. Herr Lochthofen, Ihnen eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal.
Und die 25 anderen Themen haben wir gar nicht heute ansprechen können. Die Auftritte von Trump in seinen Wahlkämpfen, die sind ja verheerend.
Verheerend.
Aber es zeigt, wie stark der Zynismus an dieser Stelle ist und die Leute wählen trotzdem. Naja.
Wir bleiben positiv, trotz allem, und gehen positiv in die Woche. Und das wünsche ich Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Tschüss.